In Jerusalem gibt es in der Nähe des Schaftors ein Wasserbassin, das auf Hebräisch Bethesda genannt wird und von 5 Säulenhallen umgeben ist. Zahllose, ausgezehrte Kranke, Blinde und Gelähmte lagen in diesen Hallen. Da wieder einmal ein jüdisches Fest bevorstand, war Jesus nach Jerusalem gereist und kam auch an diesen Hallen vorüber. Dort lag ein Mann, der bereits seit 38 Jahren schwer krank war. Als Jesus sah, wie er da lag und dazu noch erfuhr, wie lange er schon dort war, sprach er ihn an: Möchtest du gesund werden? Der kranke Mann antwortete: Herr, ihr wisst, dass immer diejenigen geheilt werden, die als Erste ins Bassin steigen, sobald das Wasser aufsprudelt. Doch ich habe niemanden, der mich dann in das Bassin trägt. Bis ich aus eigener Kraft dort bin, ist schon längst ein anderer vor mir im Wasser. Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und fang an zu gehen. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte und ging. Das geschah ausgerechnet an einem Sabbat. Einige gesetzestreue Juden hielten ihn sofort an und warnten ihn: He, es ist Sabbat. Du kannst hier nicht deine Liegematte herumtragen. Das verstößt gegen die Sabbatgebote. Der Geheilte verteidigte sich: Der Mann, der mich gesund gemacht hat, sagte zu mir: Nimm deine Matte und fang an zu gehen. Sofort hakten sie nach: Wer hat dir den Befehl gegeben, dein Zeug zu nehmen und wegzugehen? Doch der Geheilte wusste es nicht und Jesus war in der Menschenmenge verschwunden. Wenig später traf Jesus ihn im Tempel und sagte zu ihm: Schau, du bist jetzt vollkommen gesund. Halt dich von jetzt an von allem fern, was Gott verabscheut, damit dir nicht noch etwas viel Schlimmeres zustößt. Sogleich ging der Mann zurück und erzählte den Juden, dass Jesus es gewesen war, der ihn wieder gesund gemacht hatte. Die wollten von Heilung nichts wissen, sondern schworen sich, Jesus wegen dieses sabbatverachtenden Handelns zu verfolgen. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du jetzt bei uns bist, durch Jesus Christus. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt von allem fernhältst, was uns ablenken will, von dir, dem Herrn. Und dass du uns mit dem Feuer deiner Kraft, deiner Liebe erfüllst. Danke, Herr, dass du es tust. Und dass du mit jedem Einzelnen etwas Besonderes vorhast. Amen. Ja, liebe Freunde, ich möchte euch noch einmal begrüßen mit dem Wochenspruch: Heile du mich, Herr, dann werde ich heil. Hilf du mir, dann ist mir geholfen. Es geht eigentlich hier in diesem Wort um eine ganzheitliche Heilung. Der Herr Jesus, er will all denen, die leiden von irgendwelchen Dingen, er will uns eine neue Chance geben, mit ihm zu gehen und seine Boten zu sein. Bei meiner Predigtvorbereitung fiel mir ein Mann ein namens Elias Schrenk, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts arbeitete als Kaufmann bei einer deutschen Mission. Er leitete in großer Treue viele Jahre die Finanzen dieser Arbeit. In Afrika brachten ihn schwere Drogenkrankheiten an den Rand des Grabes. Er spürte immer mehr, dass Gott ihn zum evangelistischen Dienst berufen hatte. Als er nun so sterbenskrank dalag, da betete er: Herr Jesus, wenn du mir das Leben noch einmal schenkst, will ich die Bibel wortwörtlich nehmen. Ja. Das brauchen wir auch heute, Jordan, Menschen, die wir oft so von einer falschen Wissenschaft und autonomen Vernunft angegrenzt sind. Ja, er hat dann mit 48 Jahren, ist er wiederhergestellt worden und begann in verschiedenen Ländern Europas seine evangelistische Arbeit. Der Herr stattete ihn mit einer großen Vollmacht aus. Es war ihm geschenkt, viele Menschen seiner Zeit zu Jesus, dem Erlöser und seiner Lebensmacht hinzubringen. Der Herr gab ihm auf der Höhe seines Lebens noch einmal eine neue Chance, seine evangelistische Sendung zu erkennen und Menschen zu retten. Ich darf mal einflechten, wir müssen einen Unterschied machen zwischen unserer natürlichen Berufung, also unseren natürlichen Gaben, die Gott uns gegeben hat, ja, und der göttlichen Berufung. Denn Gott will, dass wir treu sind in unserem natürlichen Leben, in der Schule, am Arbeitsplatz oder wo immer uns Gott hinstellt. Aber er will auch, dass wir als Christen erkennen, wir sind überall, wo wir gehen und stehen, seine Jünger. Und er hat es ja auch gesagt, ich will, dass jeder, der an mich glaubt, dieselben Werke tut, die ich getan habe und noch größere, denn ich gehe zum Vater. Und diese Stelle, die können wir nicht aus der Bibel ausstreichen. Die gilt allen, die mit Jesus gehen. Und das will er uns auch jetzt ganz deutlich machen. Er macht uns bei uns Unmögliches möglich, wenn wir ihm unser Vertrauen schenken. Und das sehen wir auch an dem Erleben des langjährigen Kranken bei dem Teich Bethesda. Der Herr Jesus, er lässt uns, das sehen wir an diesem Mann, nicht allein mit allem, was uns krank und verzweifelt macht. Und der Herr Jesus, er wollte zu einem jüdischen Fest, er wusste sich als Sohn Gottes nach wie vor mit der Geschichte und mit der Botschaft und der Ordnung seines Vaters für das Volk Israel verbunden. Und er hat auch mal gesagt, das Heil kommt von den Juden. Und in der Nähe des Schaftores, da war eine Teichanlage mit 5 Säulenhalmen und in ihnen lagen überall schwer kranke Menschen, denen die Ärzte nicht helfen konnten. Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte und ähnliche. Sie alle warteten darauf, dass das Wasser in dem Bassin, in dem Teich, von Zeit zu Zeit sich bewegte und wer dann als Erster hineinstieg, der wurde gesund. An diesem Ort kommt Jesus vorbei. Und sein Vater zeigt ihm einen Mann, der schon 38 Jahre lang krank war. Ein Häufchen Elend und Hoffnungslosigkeit sah Jesus vor sich. Und ein tiefes Erbarmen erfasste ihn gegenüber diesem Mann. Er fragte ihn, willst du gesund werden? Jesus wusste, dass man sich auch an seine Krankheit gewöhnen kann, dass man resigniert auf alle weitere Hoffnungen verzichtet. Deshalb spricht er auch seinen Willen an. Willst du gesund werden? Und er fragt auch uns, willst du ganz heil werden? Willst du ganz eins mit mir werden? Ja? Ja. Und wir wollen es halten mit einem schönen alten Lied, was ein ehemaliger Hitlerjugendführer gedichtet hat nach seiner Bekehrung. Wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Ja, und der Herr Jesus, er weiß, also ich muss hier handeln. Und auch wenn kein anderer Mensch ihm geholfen hat. Und er greift einfach unter Leitung seines Vaters hier ein. Er sagt zu dem körperbehinderten Kranken, stehe auf, nimm deine Matte und gehe umher. Ja, das musste für den Kranken zunächst als ein unsinniger und unmöglicher Befehl erscheinen.
Aber in Wirklichkeit war dieser Befehl ein schöpferischer Befehl, der das Unmögliche, das Jesus von ihm verlangt hat, fordert. Und selber möglich macht. Und dazu gehörte der Glaube des Kranken. Von dem Glauben ist hier nicht die Rede, aber steht zwischen den Zeilen, dass er diesen unmöglichen Befehl vertrauend folgt und nicht das Wort Jesu empört zurückweist. Hätte er machen können. Und das heißt, er steht auf, er schaut nicht auf seinen Zustand, er steht auf und während er das tut, durchströmt ihn die Kraft Gottes. Und er nimmt seine Matte und geht. Und er fuhr das Wunder, das der Graf Zinzendorf einmal mit folgendem Liedvers bezeugt. Hier hast du uns, Herr, zu deinen Befehlen. Je mehr du befiehlst, desto mehr Siege wir zählen. Denn deine Gebete, über deine Befehle sind lauter Versprechen für uns, durch verhauene Bahnen zu brechen. Und der Waldemar Salatschuk von dem Aktionskomitee für verfolgte Christen, der berichtet uns von einem kommunistischen Parteisekretär in China, der das erfahren hat. Dieser Mann hatte Speiseröhrenkrebs und nach 4 Monaten war er nicht mehr in der Lage, irgendeine Nahrung zu sich zu nehmen. Die Regierung gab ihm einen Geldbetrag, die Brigade gab ihm 500 Steine, damit er seine Grabstätte bauen konnte. Und ihr könnt euch vorstellen, wie verzweifelt dieser Mann war, wie er am Leben verzweifelt war und wie seine Depression immer mehr zunahm. Und auch seine Frau litt furchtbar unter dem Zustand ihres Mannes. Und in dieser Situation, kam die Mutter ins Spiel. Die Mutter war eine Christin von der Frau und sie hatte die Tochter öfters eingeladen zu christlichen Gottesdiensten und dort hatte die Tochter erlebt, wie kranke Menschen durch Jesus geheilt wurden. Und jetzt ermutigte sie ihren Mann, die Tochter, und sagte, lass uns doch an Gott glauben. Aber ihr Mann sagte, das kann ich nicht. Selbst wenn es diesen Gott gäbe, denn ich habe ja in der Kulturrevolution die Christen blutig verfolgt. Und das würde er niemals machen. Aber seine Schwiegermutter ermutigte ihn, der Jesus Christus ist gekommen, um uns zu begnadigen, um uns zu heilen, wenn wir ihm Vertrauen schenken. Und in dem Mann kam eine Hoffnung auf. Und er tat den Schritt über die Linie und nahm Jesus am nächsten Tag als seinen Retter an. Und daraufhin gab ihm seine Schwiegermutter eine Schale Suppe und sagte, trink sie im Namen Jesu. Und am nächsten Tag konnte der Mann schon eine Schale Nudeln verspeisen. Am 4. Tag nahm er Gemüse und feste Speise zu sich. Er war vollkommen geheilt und er ist dann ein treuer Zeuge Jesu geworden. Wie wir überhaupt ja sehen, dass die Erweckung, die in China vor sich geht, eine der größten Erweckungen in der Kirchengeschichte ist. Ja, liebe Freunde, wir haben gesehen, dass der Körperbehinderte, er wurde von Jesus angenommen. Der Herr Jesus hat ihn in seine heilende Liebe hineingezogen. Und ich denke da auch an das Evangelium eigentlich des heutigen Sonntags von der Heilung des Gichtbrüchigen. Ja? Der Herr Jesus hat gesehen, wie die 4 Männer den Gichtbrüchigen auf der Bahr runtergelassen haben vor der Menschenmenge. Und da heißt es so schön, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gichtbrüchigen, zu dem Gelähmten, dem kein Arzt mehr helfen konnte, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt, er hat ihn angenommen. Er hat ihm die Türe zu Gott geöffnet wieder. Und das hat dem Gichtbrüchigen die Kraft gegeben, denn als Jesus dann sagte, stehe auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause, da hatte er die Kraft. Und er konnte glauben, so wie hier dieser Mann. Und Der Herr Jesus, er wollte diesem Mann zu helfen. Er wollte ihm eine Ermutigung geben. Mache mit Gott einen neuen Anfang. Und liebe Freunde, der Herr Jesus, er will auch uns eine ganzheitliche Wiederherstellung und Wiedervereinigung mit Gott schenken. Und ich weiß aus meinem eigenen Leben, und ich weiß aus dem Leben vieler anderer, auch Zeugen Jesu, dass sie eine Zeit lang, trotz allen Einsatzes für Gott, zu kämpfen hatten mit beginnender Schwermut oder auch mit anderen Dingen, mit ihrer alten Art und so weiter. Und wir haben dann erfahren, dass das seine Ursachen hat. Wisst ihr, der Herr Jesus hat einmal, der Apostel Petrus hat einmal einer Gemeinde von jungen Christen gesagt, könnt ihr nachlesen, 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Da sagt er, denkt immer daran, ihr seid nicht mit Gold oder Silber losgekauft worden. Wovon? Von, Luther übersetzt, von dem eitlen Wandel nach der Väterweise. Genauer übersetzt müsste das heißen, ihr seid losgekauft von der nichtigen Lebensweise, die ihr von euren Vätern, sprich Vorfahren, mitgekriegt habt. Als ich das als Student gelesen habe, da habe ich gedacht, ja, hier hat ja Gott durch den Apostel Petrus uns zugesagt, dass der Herr Jesus uns nicht nur von unseren eigenen Tatsünden erlöst hat, sondern auch von der ganzen Sündengeschichte unserer Vorfahren und von den dämonischen Mächten, die damit verbunden sind. Und deshalb heißt es auch einmal im Alten Testament von Jesus, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Was ist mit der Strafe gemeint? Gott sagt, als er die 10 Gebote gibt, ich will die Missetat der Väter bei denen, die mich hassen, heimsuchen bis in die 3. und 4. Generation. An anderer Stelle sagt er sogar eine 10. Generation. Und wenn sie nicht umkehren. Und das heißt also, der Herr Jesus, er hat uns, wenn wir ihn so uns ganz neu anvertrauen, er hat uns davon befreit, wo wir Ablehnung, Unterdrückung, Missbrauch, schockartige Erlebnisse erlebt haben. Und er will uns von diesen inneren Wunden heilen. Und er will auch, dass wir denen vergeben. Und er gibt uns auch dazu die Kraft schrittweise. Aber er hat uns auch befreit von dem Flucherbe unserer Vorfahren und der Gegenwart. Zum Beispiel vom Okkultismus, von der Zauberei in jeder Form. Esoterik nennt man das heute. Er hat uns befreit von dem Geist des Streites, des Ehebruchs, der Einengung, der Dominanz, von der Sklaverei, der Rebellion gegen Gott, den Schöpfer, den Erlöser, den Heiligen Geist. Von dem Geist der Kritik, der sich über den Bibel stellt und alles besser wissen will als er. Er hat uns befreit von dem Götzendienst mit der autonomen Vernunft, dass der moderne Mensch denkt, er stände über Gott, er könne sich selbst zum Gott erheben. Ihr merkt schon, das ist eine umfassende Befreiung. Und da müssen wir den Herrn bitten. Denn der Herr Jesus hat einmal gesagt, wenn euch der Sohn Gottes frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Aber dazu braucht er unsere vertrauensvolle Hingabe an ihn. Im Gebet und auch mal in einem Gespräch unter vier Augen, unter einem seelsorgerlichen Menschen, vor einem seelsorgerlichen Menschen. Und das heißt, er will wirklich uns, dass wir erfahren, der Herr Jesus, er will uns auch konkrete Lösungen schenken und konkrete Erneuerungen. Ich weiß schon, dass das ein Prozess ist, ja. Und Luther hat ja mal gesagt, in dem Sakrament der Taufe, der alte Adam, das Biest kann schwimmen, ne? Ja, ja. Aber der Apostel Paulus sagt deshalb auch einmal, ich sterbe täglich. Der wollte damit auch sagen, ich gebe jeden Tag meinen alten Menschen, den ichhaften, rebellischen Menschen, in den Tod Jesu. Und ich erkenne an, dass der Herr Jesus ihn schon bei seinem Kreuzestod zum Tode verurteilt hat. Er hat kein Lebensrecht. Und das, er will, dass wir das üben, liebe Freunde. Ja, dass wir beten. Ja. Und deshalb heißt es auch einmal, betet ohne Unterlass. Das heißt, betet auch ohne Worte. Ja. Und der Herr Jesus, er erhört unsere Gebete. Er sagt, bittet, dann wird euch gegeben. Klopft an, dann wird euch aufgetan. Ja, und deshalb hat der Herr Jesus auch sich nicht mit der Heilung begnügt, sondern er will, dass der Geheilte auch umkehrt richtig. Als er ihn dann später im Tempel sieht, da sagt er zu ihm, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres passiert, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Er wollte ihn vor der Hölle bewahren. Vor der Hölle eines gottfernen Lebens auf dieser Erde, aber auch vor der ewigen Hölle. Deswegen ist er gekommen, um, darf ich mal so sagen, auf der Erde schon die Hölle zu entvölkern und den Himmel zu bevölkern. Ja. Und liebe Freunde, wenn wir das wissen, dann können wir auch verstehen oder können wir in unserem Herzen aufnehmen, dass der Herr Jesus uns den Auftrag gegeben hat, ihr sollt meine Zeugen sein. Er hat gesagt zu seinen Jüngern, und wir wollen ja auch seine Jünger sein oder werden, er hat gesagt vor seiner Himmelfahrt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufe sie auf den Namen des dreieinigen Gottes und lehre sie alles das halten und annehmen und durchführen, was ich euch befohlen habe. Denn ich bin ja bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Weltzeit. Johannes Gosner, ein bekannter Mann der Mission, der hat einmal gesagt, wir hören auf, Christen zu sein, wenn wir aufhören, Missionare zu sein. Ja. Und ja, wir müssen ganz neu anfangen, Christen zu sein. Das heißt, Boten, Mitarbeiter unseres großen Assistenzarztes und unseres Befreiers Jesus Christus. Und der Herr nimmt uns da alle Menschenfurcht weg. Er gibt uns dann auch die Führung, wenn wir beten, wie einmal der Begründer des CVJM, glaube ich, der hat als junger Mann, als er noch in der Lehre war, da hat er gebetet jeden Morgen, Herr, lass diesen Tag nicht vorbeigehen, ohne dass ich mit einem Menschen über sein Seelenheil gesprochen habe. Oder man kann auch sagen, ohne dass nicht ein anderer Mensch durch mich deine suchende Liebe bekommen hat. Ja, der Herr Jesus, er hat aber auch sich an die Schriftgelehrten und Pharisäer, an die Führer des Volkes gewandt. Er ist nicht ausgerissen, sondern er hat sich ihnen gestellt und er ist von sich aus zum Angriff übergegangen. Er hat gesagt, was wollt ihr eigentlich? Mein Vater hat mich heute, der hört nicht auf zu wirken. Und was er mir zeigt, das tue ich. Mein Vater ist mein Chef und nicht ihr. Und an anderer Stelle sagt Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten, die sich einbilden, sie wären gerecht. Und die damaligen Führer, sie wollten, er hat ihnen später auch mal gesagt, ihr legt so großen Wert auf die Gesetze, aber das Wichtigste in den Gesetzen Gottes habt ihr vergessen, nämlich sein Gericht, seine Barmherzigkeit und seine Liebe. Ja, der Herr Jesus, er begegnet nun den Führern damals der Juden, an verschiedenen Stellen. Und er spricht zu ihnen und er spricht auch zu uns ganz bestimmte Worte, die mir da wichtig geworden sind. Auch zu uns Menschen heute, zu unserer Gesellschaft, unserer Kirche. Ich will einfach mal ein paar Worte Jesu herausgreifen in einer modernen Übersetzung. Er hat gesagt, Gott hat die Welt, das heißt die Welt, die so ist, wie sie ist, so sehr geliebt, dass es seinen einzigen Sohn opferte, damit jeder, der sein Vertrauen auf ihn setzt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und er hat gesagt, der Sohn kann von sich aus nur das tun, was er den Vater tun sieht. Und was der Vater tut, das tut auch der Sohn. Also wir müssen sehen, es besteht eine enge Verbindung zwischen dem Vater im Himmel und seinem Sohne Jesus Christus. Und der Herr Jesus hat einmal gesagt, wer den Sohn nicht ehrt und sich ihm anvertraut, der ehrt auch den Vater nicht. Der ist eigentlich gottlos. Und liebe Freunde, ich glaube, wir brauchen eine Heimkehr nicht nur zu Gott dem Vater, sondern auch zu Jesus Christus, dem Sohn, unserem Erretter. Und zwar, dass wir ihm uns anvertrauen in dieser Mitternachtsstunde der Weltgeschichte, kurz vor dem Wiederkommen Jesu. Er ruft uns dazu auf, dass wir ihn annehmen, ganz neu annehmen, in alle Gebiete unseres Herzens und Lebens, als unseren Retter und Herrn, auch für unser Denken, dass wir einmal, ja, ihn bitten, dass er uns zeigt, was wir alles in der Schule, auf der Universität oder in irgendwelchen anderen Ausbildungsstätten in uns aufgenommen haben. Dass wir einmal fragen, war das alles von dir, oh Gott? Oder hat er auch der Teufel da hineingemischt? Und da werden wir vieles entdecken, liebe Freunde. Und es ist wichtig, dass wir uns lossagen vom Feind. Dass wir uns ganz an Jesus Christus hingeben. Und ja, deshalb ermahnt uns auch der Liederdichter Paul Gerhard in diesem schönen Lied, in diesem Vers, der Grund, man könnte auch sagen, das Fundament, der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Das mache, dass ich finde, das ewige wahre Gut. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Alexander Solzhenitsyn, der russische Nobelpreisträger, er schrieb, wir stehen am Rande eines großen historischen Zusammenbruchs, einer Flut, die die gesamte Zivilisation verschlingen wird. Die moderne Gesellschaft ist hypnotisiert. Sie lebt im Selbstbetrug und Illusionen und hat den Sinn für Gefahren verloren. Gebunden an den Materialismus betet sie die Produkte des Wohlstandes und der Vergnügung an. Darum ist sie nicht mehr fähig wahrzunehmen, was immer schneller auf sie zukommt. Und Solzhenitsyn bekannte einmal, ich sehe keinen anderen, der unser Volk genesen lassen kann, als Jesus Christus. Das können wir auch unser Volk anwenden. Ja? Und deshalb hat er Jesus auch versprochen, dass er am Ende der Zeit, bevor er wiederkommt, will er das Reich Gottes für alle Völker verkündigen lassen. Das heißt, er will die Gelegenheit zu einem Massenaufbruch zurück zu Gott, zurück zu Jesus geben. Und dafür wollen wir uns auch bereithalten, uns ihm zur Verfügung stellen. Wir wollen deshalb ganz neu in die Retterarme Jesu kommen. Und wir wollen ganz neu uns lossagen vom Feind und seinen Machenschaften und uns von Jesus führen lassen. Denn er hat gesagt, meine Schafe, die hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Denn der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was in der Welt an Finsternis sich aufbäumt. Und niemand wird sie aus der Hand meines Vaters reißen. Wir wollen beten. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns Jesus Christus, seinen Sohn, geschickt hast. Und dass du, Herr Jesus, uns das Herz Gottes geöffnet hast, das Herz Gottes nahegebracht hast. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du der Anfänger einer neuen Menschheit bist, dass wir an dir erkennen, wie wahre Menschen aussehen und dass du gesagt hast, siehe, ich mache alles neu. Kommt her zu mir, ich verändere euch in mein Wesen. Und Herr Jesus, wir preisen dich und wir danken dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du unsere Strafe auf dich genommen hast, uns mit Gott versöhnt hast und dass du die Macht des Satans zerbrochen hast und dass du uns ganz neu in deine Arme schließen willst. Herr Jesus, wir kommen jetzt zu dir und wir bekennen dir unsere ganze Lebensschuld, auch was uns unbewusst ist. Wir geben dir alles hin und was wir falsch gemacht haben, was wir versäumt haben, was wir unterlassen haben, vergib du es uns. Durch dein Blut reinige du uns an Geist, Seele und Leib. Heile du uns und erfülle uns mit der Kraft deiner Liebe und deiner Auferstehung. Danke, Herr, dass du unser Gebet erhörst. Danke, Herr, dass du gesagt hast, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und danke, Herr, dass du auch unser Gebet erhörst. Und wir bitten dich ganz neu darum, erfülle uns mit dem Strom deines Heiligen Geistes, deiner Liebe, deiner Reinheit, deiner Ehrfurcht und Achtung. Und nimm alles andere weg, was dich und deinen Geist hindert und was es vom Vater trennt. Danke, Herr Jesus, dass du auf jeden Einzelnen jetzt deine Hände legst und dass du sagst, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Danke, Herr. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.